Ich lese aus Epheser 4, die Verse 1 bis 4. So ermahne ich euch denn, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist, in aller Demut und Sanftmut, in Langmut, einander in Liebe ertragend, eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch bei eurer Berufung zu einer Hoffnung berufen worden seid. Vielleicht hat das der ein oder andere von euch auch schon mal so erlebt. Wenn man im Frühjahr, manchmal auch im Herbst, aber im Frühjahr fällt es besonders auf, in seinem Zimmer sitzt und die Sonne so schräg reinscheint, dann fallen einem manchmal die Fensterscheiben auf. Und das meistens nicht so angenehm. Man sieht plötzlich, was man lange Zeit, über Wochen, Monate lang überhaupt nicht gesehen hat. Die Scheiben sind verschmutzt, manchmal sehr verschmutzt. Staub, Sahara-Staub hatten wir ja in der Vergangenheit häufiger mal. Und Wassertropfen gehen eine unschöne Symbiose ein. Ist mir vorher lange gar nicht aufgefallen, aber jetzt sticht es mir geradezu ins Auge. Zweimal im Jahr organisiert sich meine Mutter einen Fensterputzer, der dann manchmal auch unsere Fenster reinigt. Und dann ist es jedes Mal beeindruckend, wie schön es ist, wieder durch saubere Fenster zu blicken. Man hat den Eindruck, es ist auch viel heller auf einmal im Raum und man hat richtigen Durchblick. Das hat etwas von einer Erleuchtung. Der Blick auf die Außenwelt ist klar und ungetrübt und auch die Freude über das Licht, das einfällt, ist wieder klar und ungetrübt. Und es fühlt sich auch etwas angenehmer an, falls doch mal Besuch kommt. Ich möchte diese Erfahrung einmal auf die Gemeinde übertragen. Wie hell sehen wir eigentlich die Dinge, die wir in der Gemeinde so antreffen? Welches Licht fällt für dich auf die Gemeinschaft, die wir hier bilden? Was siehst du da? Sehen wir es noch leuchten oder gibt es schon unschöne, getrübte Stellen, die sich nicht gut anfühlen und die unsere Freude an der Gemeinde trüben? Es kann ja durchaus die unterschiedlichsten Gründe geben, warum unsere Sicht auf die Gemeinde getrübt ist. Vor Corona waren es vielleicht die vielen Aufgaben, die in einer Gemeinde zu erledigen sind und für die nur wenige zur Verfügung stehen. Und mancher fühlt er sich sicherlich überfordert und allein auf weiter Flur. Und noch weiter in der Vergangenheit, wenn ich so an früher einfach mal denke, war es die Aufforderung, sich zu prüfen, meint man es noch ernst genug mit Gott, mit dem Herrn, ob man alles richtig macht und auf dem richtigen Weg ist. Und wer da ständig fragt, kommt irgendwann wahrscheinlich ins Zweifeln. Und so haben manche den Eindruck gewonnen, für Gott nie genug zu sein. Und dann verkehrt sich manchmal die Gemeinde von einem Ort des Glaubens, dem Ort des Kraftschöpfens, in einen kraftraubenden Ort, einen Ort des Zweifels. Besonders grau wird der Blick, wenn es Konflikte gibt in der Gemeinde. Und so ein dicht geknüpftes soziales Netzwerk wie eine Gemeinde kann im Laufe der Zeit sicher nicht immer frei von Enttäuschungen bleiben. Auch mit Gottes Hilfe nicht. Dafür bringt jeder selbst zu viele Erwartungen, Erfahrungen und Bilder mit, die er mit der Gemeinde verbindet. Doch wenn diese Spannungen ohne Liebe und Weite im Herzen ausgetragen werden, dann verdunkelt sich schnell, was eigentlich leuchten sollte. Es geht darum, was die christliche Gemeinschaft zu einer besonderen Erfahrung macht. Und zwar zu einer Erfahrung, die leuchtet wie frisch geputzte Fensterscheiben. Beinahe beste Freunde, die Gemeinschaft der Christen. Den Film Ziemlich beste Freunde aus dem Jahr 2012 haben ja wahrscheinlich sehr viele von uns schon einmal gesehen. Sehr beeindruckend. Und ich glaube, es gibt kaum jemand, der sich dem Zauber dieses Films entziehen konnte oder kann. Es geht dabei um zwei sehr, sehr unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, unterschiedlicher sozialer, kultureller und aber auch intellektueller Prägung. Diese beiden können keine Freunde werden. Aber am Ende ist es doch geschehen. Und das Ganze basiert ja laut dem Filmabspann auf einer wahren Begebenheit. Sicherlich hat sich der Film auch einige Freiheiten genommen und ein bisschen an der Story gedreht. Aber die Grundaussage, die scheint zu stimmen. Für mich, meiner besonderen Herkunft und Neigung, gibt es noch ein naheliegenderes Bild. Das stammt aus dem Fußball. 11 Freunde sollt ihr sein. Und das wird dem ehemaligen Bundestrainer Sepp Herberger zugeschrieben. Und es weist darauf hin, dass der Zusammenhalt in einem Team, in einem Kollektiv dazu führen kann, dass am Ende das Team am Ende mehr erreichen kann als die Summe der Einzelnen. Ein verschworenes Team, in dem einer für den anderen einsteht, kann immer mal wieder gegen eine Mannschaft von wesentlich besseren Einzelspielern gewinnen. Das hat es ja und gibt es auch immer noch im Sport. Wenn DFB-Pokalspiele anstehen, gewinnt manchmal der Kleinere gegen den Größeren. Gibt es da einen Zusammenhang mit einer christlichen Gemeinde, womöglich mit unserer Gemeinde und mit unserem Bibeltext aus Epheser 4? So ermahne ich euch, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist, in aller Demut und Sanftmut, in Langmut, einander in Liebe ertragend, eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch bei eurer Berufung zu einer Hoffnung berufen worden seid. Paulus betont den Zusammenhalt der Gemeinde. Er spricht zwar nicht von 11 Freunden, aber schon so ähnlich. Er spricht von einer Gemeinde als ein Leib und ein Geist. Ich denke, das geht noch erheblich tiefer. Mehr Zusammenhalt geht ja eigentlich schon kaum noch. Ich möchte den Text von vorne aufrollen und dort heißt es, wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist. Die Würde der Berufung. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben berufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist, sagt Paulus. Wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist. An anderer Stelle habe ich das so gelesen. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig. Geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Im Zusammenhang mit dem christlichen Glauben kann das Wort würdig einen doppelten Klang haben. Die einen hören vor allem heraus, dass es eine Ehre bedeutet, weil sie gewürdigt sind, zu Jesus zu gehören. Zu ihm, dem Sohn Gottes, dem Herrn der Herren. Andere denken bei würdig vielleicht eher daran, dass sie sich oft unwürdig fühlen. Ihr Weg zur Perfektion ist noch sehr, sehr lang. Und wieder andere, vielleicht die, die wie ich, nicht so perfektionistisch sind, verbinden mit würdig noch etwas anderes. Für mich und für andere steckt in diesem Wort würdig vielleicht schon wieder ein Anspruch. Ein Anspruch, mehr zu tun, sich mehr einzusetzen. Und das kann schon wieder Druck aufbauen. Wir hören Würde und denken vielleicht eher an Bürde. Aber es geht in diesen Aussagen gar nicht darum, immer besser zu werden, immer mehr zu tun. Wenn wir uns Epheser 4 anschauen, lässt sich etwas Wichtiges erkennen. Hinter dem ersten Satz steht eigentlich ein Doppelpunkt. Paulus ruft auf, dem Glauben einen würdigen Ausdruck zu geben und erklärt auch gleich, wie das aussehen kann. Gegenseitige Nachsicht, einander in Liebe ertragen, Geduld im Umgang miteinander, gewinnende Freundlichkeit, festhalten aneinander. Dazu ruft er uns auf. In meiner Übersetzung heißt es in Vers 3, eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und plötzlich liest sich würdig ganz anders. Es geht nicht darum, immer besser zu werden oder etwas zu leisten. Würde meint nicht, sei perfekt, mache mehr, sondern gib der Tatsache, dass du zu Gott gehörst, einen entsprechenden Ausdruck. Du gehörst zu einem Gott, der durch Liebe seine Ziele erreicht. Und darin findet auch das Leben eines Christen seinen besonderen Glanz, seine Würde. Die Würde, von der Paulus schreibt, ist nicht nach innen gerichtet. Es geht nicht um Kontrolle des eigenen Verhaltens, sondern sie ist nach außen gerichtet, auf die Mitmenschen. Wenn wir einen Menschen, der dem Glauben angemessen, also würdig lebt, als einen Menschen bezeichnen wollten, der eine geistliche Reife hat, können wir zu folgendem Schluss kommen. Epheser 4 meint geistliche Reife immer auch als menschliche Reife. Das kommuniziert miteinander. Reife, die sich im Umgang mit anderen Menschen zeigt. Sie hat sehr viel mit Herzensweite zu tun. Sehr viel damit, dass wir einem anderen für sein schwieriges Verhalten einen Bonus gewähren. Sehr viel damit, das Gemeinsame zu schützen. Gerade die Enttäuschungen, die uns geboten werden, gerade die Spannungen, die wir alle kennen, sind der Kristallisationspunkt für all das, was Gott mit Liebe meint. Gerade da soll es losgehen. Und auch weitergehen mit der Liebe Gottes. Und auch weitergehen mit der Gemeinschaft, in der wir stehen. Es gibt Christen, die wollen ihre Glaubenswürde gerade dadurch schützen, dass sie auf die Distanz gehen zu Menschen, die anders leben als sie, anders denken und ihr Leben mit Gott anders gestalten. Aber was Paulus mit seinem Aufruf meint, ist nie nach innen, sondern immer nach außen gerichtet. Es gibt Menschen, denen fällt es leichter, auf andere Menschen, die nicht nur aus der eigenen Community stammen, zuzugehen. Aber es gibt auch die, die so wie ich, wenn sie in eine unterschiedlich zusammengesetzte Gruppe kommen, eine Schulklasse, vielleicht im Studium, Arbeitsstelle, Sportverein, die sich dann eher an Gleichgesinnte halten. Die, die so aussehen wie ich, die so aussehen und wahrscheinlich so ähnlich denken und fühlen wie ich, da orientiere ich mich hin. Und das ist viel einfacher und erleichtert vieles. Aber es ist nicht im Sinne unseres Herrn Jesus Christus. War Jesus nach innen gerichtet und auf sein eigenes Wohlbefinden konzentriert? So wie ich ihn erlebe und in meiner Bibel lese, ist er auf Menschen zugegangen, und zwar auf jeden, der das wollte. Er fasste selbst aussätzige Menschen an und ließ sich von Menschen anfassen, die er nicht kannte. Und gerade in diesen Berührungen lag ein besonderer Spirit, eine besondere Lebensenergie. Im Judentum hatte das zur Folge, selbst unrein zu werden, wenn man jemanden berührt hat, der sogenannt unrein war. Und dann durfte man einige Zeit nicht mehr den Tempel betreten. Aber Jesus ging es darum nie. Er wusste, wer er war. Er rettete lieber die Würde der anderen. Ein Zitat gefunden von Robert Capone: Im Großen und Ganzen schneidet die Kirche schlecht ab, wenn es darum geht, zur Freiheit zu führen. Sie hat so viel Zeit darauf verwendet, uns die Angst vor Fehlern einzuimpfen, dass sie uns zu mittelmäßig geschulten Klavierschülern gemacht hat. Wir spielen unsere Lieder, aber wir hören sie nicht wirklich, weil wir nicht vor allem Musik machen wollen, sondern weil wir uns nicht verspielen wollen, damit wir uns keinen Ärger einhandeln. Das Evangelium von Jesus ist diese Musik, dass Gott uns wirklich ins Herz geschlossen hat und liebt. Verhaltet euch würdig des Evangeliums Christi. Ob das meint, euer Leben soll diese Offenheit Gottes gegenüber jedem Menschen ansprechen? Lasst seine Musik selbst von eurem Leben ausgehen. Die Würde des Schöpfers und seiner Geschöpfe. Zur Würde unserer Berufung gehört auch die Anerkennung der Würde des Schöpfers und seiner Geschöpfe, also unserer Mitmenschen, unserer Geschwister in Christus. Und wenn man sich die Frage nach einem angemessenen geistlichen christlichen Lebenswandel beschäftigt, gibt es einige Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. In den Betrachtungen des Paters Anselm Grün über den Ordensgründer Benedikt von Nursia lese ich Folgendes. Benedikt will niemanden überfordern. Er weiß um die menschlichen Schwächen und dass wir mit allgemein menschlichen Problemen wie Rivalität, Unzufriedenheit, schlechte Laune, Bequemlichkeit, Streit und Abneigung gegenüber anderen zu kämpfen haben. Benedikt sieht diesen Schwächen ins Auge. Er ärgert sich nicht, sondern versucht, sich ihnen zu stellen. Aus Benedikts Worten geht hervor, dass er nicht bloß Realist, sondern zugleich auch Optimist war, der sich von den menschlichen Schwächen nicht in die Resignation oder Ironie treiben ließ, sondern mit einem tiefsinnigen Humor und starkem Vertrauen auf Gottes Gnade inmitten des menschlichen Durcheinanders gelassen und ruhig leben konnte. Durch Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund eures Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand mit irgendwas etwas sich groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Kunstwerk. Epheser 2, 8 bis 10. Hast du dich als Christ, als Christin schon einmal als Kunstwerk betrachtet? Wollte Paulus nicht genau das sagen? Wenn Gott durch Gnade Hand anlegt, dann fängt ein Mensch an, in seine ursprüngliche Größe als Bild Gottes zurückzufinden. Der Gedanke des Kunstwerks klingt auch an einer anderen Stelle an. Wenn er, Jesus, kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Diese wenigen Worte drücken so viel Wertschätzung aus. Der Mensch, das durch Jesus wiederhergestellte Kunstwerk Gottes. Künstler und Kunstwerk gehören immer zusammen. Das Werk wird bewundert, weil es Schönheit und Ausdruck verkörpert. Der Künstler wird bewundert, weil er dieses Werk geschaffen hat. Damit Gott in all denen bewundert wird, die geglaubt haben. Können wir das eigentlich sehen, was Gott an uns, auch an unserem Bruder und unserer Schwester tut? Haben wir ein Auge für die Schönheit, die Gott mit seiner Gnade in unserem Leben bringt? Haben wir ein Auge für die Schönheit, die Gott in unserem Leben wiederherstellt? Sehen wir seine Gnade am Werk, auch an unseren Mitchristen? Ein weiterer Punkt, der Halt der Berufung. Was Gott Gnadenvolles in unserem Leben tut, muss nicht immer offensichtlich sein. Seine größten Werke tut Gott wahrscheinlich an unseren Einstellungen und Sichtweisen, also an unserem Herzen. Aber wenn Gott das Große in uns anlegt, für das er bewundert wird, dann braucht es einen Halt. In Nordamerika wachsen Mammutbäume, die über 100 Meter hoch werden können und einen Durchmesser von bis zu 12 Metern haben. Das sind unglaubliche Bäume, die majestätisch wirken. Aber trotz dieser Größe haben diese Bäume nur ein sehr flaches Wurzelwerk, maximal 2 Meter in der Tiefe. Sie sind nicht so stark im Boden verankert und das macht sie anfällig für Stürme. Stehen sie alleine, kann ein Sturm sie schon einmal umwerfen. Und daher wachsen diese Riesen am liebsten in Gesellschaft. Sie verschlingen dann ihre Wurzeln ineinander und damit geben sie sich gegenseitig Halt. In diesem Sinne lesen sich auch zwei folgende Verse, ganz praktisch. Kolosser 2, Vers 7. Seid in ihm, Jesus, verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Und Epheser 3, Vers 17. Euer Leben soll in der Liebe verwurzelt sein. Unserer Lebensberufung zu entsprechen meint auch, uns gegenseitig diesen Halt zu geben. Nichts gibt einem Menschen und auch einer Gemeinschaft mehr Halt, als wenn er eine Erfahrung der Liebe macht. Es können dann auch Enttäuschungen sein, die zum Kristallisationspunkt der Liebe Gottes werden. Es geht immer um Herzensgröße. In ihr zeigt sich geistliche Reife. Und deswegen können wir geistliche Reife nicht von menschlicher Reife trennen. Und gerade in dieser für manche Nach-Corona-Zeit, für andere immer noch Corona-Zeit, erscheint mir dieser Aufruf von Paulus als sehr wichtiger Impuls. In meiner Bibel steht über den Kapiteln 4 bis 6 die Überschrift Ermahnungen und über dem ersten Vers im 4. Kapitel Mahnung zur Einheit. Okay, Mahnung oder Ermahnung, das hat für manchen nicht so einen einladenden Klang. Ich gebe zu, für mich erst recht nicht. All die ständigen Warner und Ermahner und Sonstiges der letzten Jahre, 2 Jahre, sind mir ganz schwer auf den Wecker gefallen. Bei mir stellt sich dann fast schon so eine jetzt erst recht Nicht-Haltung ein. Man kann mich mit Argumenten meistens erreichen. Mit pauschalen, einfach immer nur penetriert wiederholten Ermahnungen eher nicht. Da fühle ich mich als erwachsener Mensch in der Regel nicht angemessen ernst genommen. Und vielleicht geht es anderen ja auch so wie mir. Sie möchten ernst genommen werden und nicht bevormundet und gegängelt. Aber als ich darüber nachgedacht habe, über diesen Text, gebe ich zu, bei Paulus ist es was anderes. Paulus genießt für mich seit meiner Jugend ein sehr hohes Ansehen. Ihm nehme ich so etwas ab. Das lasse ich an mich heran. Und so lasse ich dann auch diese Verse in Epheser 4 ein und lese sie vor dem Hintergrund der Liebe Jesu zu uns. und dieses Bildes der sich verschlingenden Wurzeln der Mammutbäume. Ich glaube auch, dass in der Einheit und des gegenseitigen Haltgebens und Haltnehmens vor allem auch eine besondere Kraft steckt und dass es gesünder ist für jeden von uns, in einer Gemeinschaft von Christen zu leben und nicht als einzelne Bäume in der Gegend herumzustehen. Und das sage ich vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die wir ja so in den letzten 2 Jahren gemacht haben. Gerade so am Anfang der Corona-Lockdown-Zeiten haben wir wenig Zeit mit der Gemeinde und in der Gemeinde verbracht. Mancher vielleicht gar keine Zeit mehr seitdem. Und die Frage ist ja, hat es uns gefehlt? Es war ja auch so schön ruhig. Keiner wollte etwas von uns. Und wir konnten so für uns alleine rumschlumpfen. Kein anderer hat uns gestört mit seinem Anderssein, überhaupt mit seinem Dasein oder mit Anforderungen oder Anfragen. Aber ich glaube, dass es auf Dauer kein gesunder Zustand für uns als Menschen und für uns als Christen ist, alleine, immer nur alleine rumzuschlumpfen. Wir sind einfach darauf angelegt, Sinn in unserem Leben zu suchen, zu finden, zu erleben und in Gemeinschaft mit Menschen zu sein. Und deshalb möchte ich uns heute die Verse aus Epheser 4 mitgeben. Diese Aufforderung, in Einheit des Geistes zu leben, durch das Band des Friedens, das geht nicht immer von ganz allein. Oftmals müssen wir etwas dafür tun, auch etwas einsetzen. Zeit, Aufmerksamkeit. Aber das entspricht dem Lebensplan, den Gott für uns bereithält. Ich möchte Anselm Grün zitieren. Frieden kann nicht diktiert, nicht durch Disziplin angeordnet werden. Er muss wachsen aus deiner Liebe heraus, die stark genug ist, all die Fehler der Brüder aufzufangen und zu heilen. Es geht vielmehr darum, das, was man als gut und erstrebenswert erkannt hat, einfach zu tun, ohne sein Tun ständig gegen jemanden richten zu müssen. Und Gott tut immer mehr in unserem Leben, als wir ahnen. Er ist immer dabei, das ursprüngliche Bild, für das wir geschaffen wurden, wiederherzustellen. Haben wir Augen, das im Bruder und der Schwester zu erkennen? Verlieren wir sie nicht aus den Augen, die Berufung, die Gott auf unser Leben gelegt hat? Verlieren wir ihn nicht aus den Augen, den Tag, an dem Jesus kommt, um in seinen Heiligen verherrlicht zu werden und von allen bewundert zu werden, die je geglaubt haben? Amen.